Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute sprechen wir im Podcast über zwei sehr emotionale Themen. Zum einen den Mythos in der E-Mobilität. Haben wir ausreichend Strom, um die in Deutschland gesteckten Ziele zu erreichen? Und ein anderes Thema, wo wir uns schon mal Ziele gesteckt haben. Frauen in Führungspositionen. Wo stehen wir hier? Beides extreme Herzensthemen, zu denen mein heutiger Gast, liebe Dr. Marie-Therese Thiel, sehr viel Expertise mitbringt. Und es ist wunderbar, liebe Marie-Therese, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich sehr, dass wir über die Themen mit dir sprechen können, denn du bringst eine sehr erfolgreiche Karriere mit. Du warst anfangs als promovierte Juristin bei der RWE tätig und hast dann so richtig Gas gegeben im zweiten Teil deiner Karriere in C-Level-Positionen als Finanzvorständin und als CEO von RWE und Innogy. Das heißt, du kannst aus dem Vollen schöpfen und du hast auch ein unheimliches Wissen und ein extrem tolles Händchen fürs Netzwerken. Du bist heute als Brückenbauerin in der Geschäftsführung Dialog Ungarn und verbindest hier zwei Länder, die bedeutend sind in der Automobilindustrie. Du bist stark engagiert hier, aber auch ein anderes Thema, wo ich mich sehr freue, dass wir heute drüber sprechen, denn da bin ich auch persönlich sehr neugierig. Du begleitest mit dem Thema Female Success und dem Projekt engagierte junge Talente auf dem Weg zu ihrer Führungsrolle. Magst du dich selber mal kurz vorstellen? Und schön, dass du da bist.
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Petra, für die Einladung hier nach München. Ich bin gern aus Westfalen hierher gekommen und du hast eigentlich schon sehr viel, sehr gut zusammengefasst. Ja, ich war 30 Jahre operativ berufstätig, sage ich immer, weil heute bin ich nicht wirklich in einem Ruhestand. Und davon die erste Hälfte in einer Stabsfunktion im RWE-Konzern. Ich war immer im RWE-Konzern. Heute würde man sagen, ja, könnte ja eine Kaminkarriere sein. Aber das waren immer unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Aufgaben. Also wie du gesagt hast, ich bin Juristin, bin im Sauerland geboren, habe in Münster studiert, auch ungewöhnlich das ganze Studium in Münster. Heute würde man sagen, also mindestens ein Auslandsaufenthalt und so weiter, aber das war damals halt noch nicht so. So, und ich, aus mir ist trotzdem was geworden. Und ja, dann habe ich 1990 bei RWE angefangen, 15 Jahre Gesellschaftsrecht, M&A national wie international. RWE hatte 1990 sehr viel zu tun, weil das war das Jahr der Wiedervereinigung, Stromvertrag. Also ich bin in den neuen Bundesländern rumgereist, Leipzig, Cottbus, Chemnitz. Ja, das war damals für so ein Mädchen aus dem Sauerland schon bisschen eine Herausforderung, aber es hat mir unglaublich Freude gemacht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich hatte nicht den klassischen juristischen Beruf, Anwalt oder vor Gericht auftreten, sondern ich habe, meine Stärke war, Menschen zusammenzubringen und das dann juristisch zu regeln. So, das waren die ersten 15 Jahre, bis dann in der Konzernzentrale mal wieder eine Umstrukturierung stattfand. Und ich gesagt habe, jetzt ist genug, jetzt musst du an die operative Front. Und so bin ich dann als Juristin Finanzvorstand geworden in Ungarn, einer Konzerngesellschaft. Habe dort sehr viel gelernt, die ersten 5 Jahre als CFO. Ich war nicht nur für das klassische Controlling, Finanzen, Rechnungswesen zuständig, sondern auch für Kundenservice, IT, Logistik und so weiter, das ganze Feld. Und dann ging mein CEO in Ruhestand und hat mich als CEO empfohlen. Und dann war ich in der Spitze für 5000 Mitarbeiter von RWE in Ungarn verantwortlich. Dazu gehörte auch ein Braunkohlekraftwerk, Strom, Gas, Wasser und so weiter. So, und so ein Konzern strukturiert sich ja immer wieder um. Irgendwann wurde das Osteuropa-Cluster zu einem Cluster zusammengefasst. Wir hatten Aktivitäten in Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Und es gab eine Osteuropa-Geschäftsführung, in die ich als Chefin Ungarn berufen wurde. Dann hat sich der Konzern wieder umstrukturiert und man stellte sich funktional auf. Und ich war dann neben meiner Aufgabe in Ungarn, meiner CEO-Aufgabe in Ungarn, Bereichsvorstand der Netze Osteuropa. Und das war eben Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn. In dem Team von Hildegard Müller, die dann Konzernvorstand Innogy war.
Mhm. Klasse. Das heißt, man kann eigentlich bei Strom, kann man dir nicht wirklich was vormachen. Ne? Du kennst
ja. Die Entwicklung ist natürlich weitergegangen, aber ja, was man mal so wirklich gelernt hat und vor allen Dingen, was man operativ getan hat, obwohl ich war ja Juristin und hatte immer Fachleute an meiner Seite, auf die ich vertrauen musste und die das gut umgesetzt haben. Aber dieser Dialog im Austausch, denn als Jurist kann man wirklich strukturiert denken, das hat mir mein ganzes Berufsleben wirklich geholfen, diese Ausbildung. So, und ja, was mache ich heute? Dadurch, dass ich 15 Jahre in Ungarn war, das war ursprünglich nicht vorgesehen, dass das so lange wurde, aber habe ich natürlich mein ganzes berufliches Leben dort aufgebaut. Also ich habe ein Netzwerk und wie du schon gesagt hast, ein Standort, der sehr automotivlastig ist. Alle deutschen Premium-Marken sind dort vertreten und wir hatten ein tolles CEO-Netzwerk und dieses Netzwerk habe ich heute noch, also von deutschen Firmen DAX oder MDAX Kollegen. Ich war 9 Jahre Vizepräsidentin der Handelskammer, betreue heute noch ehrenamtlich das Frauennetzwerk der Handelskammer und eben dieses Wirtschaftsnetzwerk Dialog Ungarn, was ich freiberuflich mache. Und ich bin Kuratorin einer Universität in Miskolc, das ist Nordostungarn. Das war der zweite Standort unserer Aktivitäten von RWE, nämlich die waren in Budapest und in Miskolc. Mhm. Und dadurch bin ich eben dieser Stadt in Nordostungarn sehr verbunden. Ja, und bin dort seit 5 Jahren im Kuratorium. Super. Und dann kommen noch ein paar ehrenamtliche Aktivitäten dazu, aber das wird jetzt zu weit führen.
Toll. Marie-Therese, darf ich auf das Thema Automobilität und Strom, also Infrastruktur? Und da haben wir ja gesagt, da wollen wir heute drüber sprechen. Wir haben ja E-Mobilität zunehmend, ein OE jetzt sehr erfolgreich in Osteuropa unterwegs, baut dort ein tolles SUV. Und wir haben ja nach wie vor diesen Mythos bei den Elektroautos. Es fehlt an Strom, Ladeinfrastruktur, das wird alles nicht ausreichen. Und da gibt es viele, die da sehr negativ drüber sprechen. Und ich sag mal jetzt jemand so wie du, du hast so viel gesehen, du hast so ein starkes Netzwerk sowohl in die Energie wie auch in die Automobilindustrie rein. Wie ist deine Einschätzung? Haben wir wirklich zu wenig Strom? Also geht uns da die Puste nachher aus, wenn wir alle mal oder ein Großteil oder das Ziel der Bundesregierung elektrisch fahren wollen?
Also meine Antwort ist ein klares Jein, aber mit einer starken Tendenz zu Nein. Wir haben nicht ein Problem. Es ist alles lösbar. So, erstmal muss man unterscheiden zwischen Erzeugung und Verteilung. Also wir haben kein Erzeugungsproblem. Mhm. Wir produzieren natürlich nicht all den Strom, den wir verbrauchen in Deutschland, aber es ist ein europäisches Netz. Also wir leben vom Import, Export, je nachdem, wann, wo, wie produziert wird. Und bei dem massiven Ausbau von Wind- und Solarenergie, was ja auch ein erklärtes politisches Ziel ist, haben wir sogar manchmal zu viel Strom. Den müssen wir dann abregeln, damit also unser Stromnetz nicht kollabiert. Mhm. So, und ein altes Vorurteil ist auch, dass wir Grundlastkraftwerke brauchen, also Kohle, Atom, die also immer eine Grundlast.
Also auch in Mythos.
Mhm. Ja, aber auch ist es, die zur Wahrheit gehört auch, das waren sehr günstige Kraftwerke, ja. Und so heute reden wir ja alle darüber, hoher Strompreis und ist da Deutschland noch gerüstet für einen wirklichen Industriestandort. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sind ja jetzt heute bei der Frage, haben wir genug? So, und es geht heute nicht mehr um die Grundlast, es geht um die sogenannte Residuallast. Das heißt, der Bedarf kann der gedeckt werden, wenn Strom und Gas, wenn Strom und Wind, also wenn Sonne und Wind mal nicht
ja,
scheiden,
genau,
oder,
ja, genau.
Ne, oder wehen. So, und da kann das E-Auto ein sehr guter Ausgleich sein, ein Speicher, und weil es wie eine Batterie wirkt. So, aber man muss auch sehen, die ganze E-Mobilität ist ein Baustein in einem ganz neuen Setup, was sich dann Energiewende nennt. Mhm. Ja, Haushalte und der Endverbraucher wird vom Consumer zum Prosumer. Das heißt, aha, er produziert selber auch.
Ah, ja.
Und wie durch Photovoltaikanlagen und erneuerbare Quellen. Und da drin liegt eigentlich der fachliche Kern. Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Verteilungsproblem. Mhm. Denn unsere ganzen Netze sind dafür gebaut, quasi Einbahnstraßen zu sein. Quasi vom Kraftwerk, ja, hin zum Endkunden. So, und dadurch, dass der Endkunde jetzt ja auch produziert und eigentlich nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch über mehr produziert,
ja,
muss es eben in beide Richtungen gehen. So, und da kommt der Engpass, ja, wenn also da eine Sackgasse ist und alle Anwohner in dieser Sackgasse, meinetwegen 20 Stück, wollen zur gleichen Zeit mit ihrer Wallbox laden, dann wird es kritisch.
Mhm.
Aber auch dafür hat das Energiewirtschaftsgesetz eine Regelung geschaffen, dass der Netzbetreiber zu bestimmten Zeiten auch diesen Bedarf, also dieses, was gezogen wird an Leistung, dimmen darf. Also nicht abschalten, sondern dimmen. Dass auch da schon eine Stabilitätsmöglichkeit da ist. Ja, und
müssen denn alle gleichzeitig laden? Nee, ne?
Nein, natürlich.
Also wenn ich jetzt so an die Einbahnstraße, nein, oder 20 Einfamilienhäuser mir denke, die brauchen, also manche brauchen vielleicht die ganze Nacht, aber wenn man müsste es nur aussteuern oder wie?
Ja, aber dafür, das ist genau dieses Thema, wo ich gesagt habe, es ist lösbar. Es ist ein strukturelles Problem.
Mhm.
Es muss ein Lastmanagement in die Netze rein. Das heißt aber, die Netze müssen digitaler werden.
Mhm.
Und das hat sehr viel damit zu tun, dass es auch einen sogenannten Smart Meter gibt. Also sowohl Smart Grids als auch Smart Meter. Wo wir in Deutschland uns auch mit dem Rollout von Smart Metern sehr schwer tun. Da sind andere Länder uns weit vorweg. Unsere Techniker haben sehr, sehr lange diskutiert, welcher Standard von Smart Meter denn der richtige ist. Da gibt es jetzt eine Lösung für, aber den Zähler in jedem Haushalt umzutauschen und auszutauschen, ist natürlich eine Riesenaufgabe.
So, aber es ist nicht unlösbar.
Nein, es ist nicht unlösbar, ja. Und man muss vielleicht dazu kommen, das Auto ist ja auch eine Batterie. Also wenn heute PV-Anlagen aufs Haus verkauft werden, wird ja in der Regel auch ein Speicher mitverkauft, das erstmal quasi zwischengespeichert werden kann und der Eigenbedarf gedeckt werden kann. Mhm. Hat andere Probleme wieder, weil der Letzte, der dann am Netz ist, hat die höchsten Netznutzungsentgelte und Kosten. Das ist nochmal ein anderes Problem des Marktdesigns, aber wir betrachten ja jetzt heute hier mal nur die E-Mobilität.
Mhm.
Sonst könnten wir stundenlang über das Marktdesign des Energiemarktes, des zukünftigen Energiemarktes reden. Und man muss das Auto eigentlich, also das E-Auto, als Hilfe bei dieser Glättung des Bedarfes sehen. Nämlich das Auto kann als Speicher dienen.
Da könnte diese Spitzen austeilen.
Ja, es ist das sogenannte Vehicle to Grid, wobei also ein Auto für bidirektionales Laden gemacht sein muss.
Mhm.
Das kann nicht jedes E-Auto. Ohne dass ich jetzt Marken nenne, ein französischer Hersteller war auch schon zu meiner operativen Zeit dort der Vorreiter.
Mhm. Also technisch geht's.
Technisch nicht das Thema. Jetzt mittlerweile werden auch die deutschen Hersteller vorangehen. Ja, vorzugsweise ein Hersteller hier aus dem schönen München.
Ja, okay.
Der auch eine große Investition für die Herstellung dieser Wagen in Ungarn, in Debrecen, getätigt hat. Und man muss gucken, es gibt, das nennt sich Vehicle to Grid.
Ja.
Also, und da gibt es aber auch verschiedene Stufen, wie viel direktional geladen werden kann. Und natürlich müssen die Wallboxen auch dazu
passen. Ja, klar. Genau. Ja,
also, ich würde mal sagen, als Fazit, ich glaube, wir müssen aufhören, das E-Auto als Belastung zu sehen, sondern es ist eine Batterie auf Rädern. Und da das Problem liegt weder in dem Mangel an Energie, sondern in unserer Trägheit, das Ganze digital und remotely steuerbar zu machen. So, und das E-Auto ist auch kein Gegner des Stromnetzes, sondern eigentlich sein bester Verbündeter, wenn man eben diese Möglichkeiten nutzt und hier diese digitalen Schnittstellen nutzt.
Also sensationell. Marie-Therese, ich finde das klasse und das macht, also für mich macht es das auch rund, weil dieses Thema wird so oft so negativ besprochen und im Grunde genommen, also wir könnten es, ich glaube auch, dass es in unserem Land nicht scheitert, digitale Lösungen umzusetzen, zu erfinden, wenn man es überhaupt erfinden müsste, oder das, was es schon gibt, umzusetzen.
Technisch ist alles da.
Ja, wir müssen nur wollen.
Wir müssen machen.
Genau, machen. Sehr gut. Genau. Und wunderbar. An der Stelle möchte ich gerne auf das andere Thema, auf dein Herzensthema und nochmal draufschauen auf das ganze Thema Frauen in Führungspositionen. Jetzt hört sich das mit dem Strom und dem Elektroauto ja sehr leicht an und da gibt es Lösungen bei dem Thema Frauen in Führungspositionen. Jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen alt, da weiß ich, dass sich in den Anfang der 90er schon wir das Thema Frauen in Führungspositionen diskutiert haben und jetzt sitzen wir beide hier und sprechen immer noch drüber. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist immer noch in so einer Ecke, es ist immer noch in dieser Diversity-Ecke, es ist noch nicht wirklich Bestandteil unserer Gesellschaft. Zum einen würde mich interessieren, wie bist du selber drauf gekommen, Female Success zu gründen? Was hat dich da angetrieben? Und dann sprechen wir auch noch drüber, so was wir alle dazu beitragen können. Ne?
Ja, du hast es völlig richtig beschrieben. Das war schon zu Anfang der 90er Jahre, also als ich mein Berufsleben gestartet habe, ein Thema. Und das ist ja jetzt schon 36 Jahre her. Ja, also ja, Female Success ist entstanden. Also ich habe in meiner Funktion als Betreuerin ehrenamtlich dieses Wirtschaftsnetzwerk, das Frauennetzwerk der Handelskammer in Budapest. Das nennt sich Women at DUJK. So, und da haben wir ein Mentoring-Programm gehabt. Und ich hatte eine junge Führungskraft aus dem Audi-Konzern, die gerade Bereichsleiterin dort in Kür geworden war, als Mentee. Und mit der habe ich gearbeitet und sie hat dann gesagt, Mensch Marie, deine ganzen Erfahrungen, du müsstest mal ein Buch schreiben darüber. Dann habe ich zu ihr gesagt, naja, also Buch schreiben, davon wird heute keiner mehr, wer liest noch Bücher und so weiter und so fort. So. Und dann habe ich mich mit meiner Kollegin Dr. Martina Rudi, die Kommunikationschefin bei uns im Teilkonzern,
ihr seid RWD, zweit, ne?
Ja, zweit, ja, war zusammengesetzt und dann haben wir überlegt, was haben wir alles erlebt an positiven Dingen und welche praxiserprobten Handwerkszeug können wir nicht nur Frauen, sondern vornehmlich auch Unternehmen an die Hand geben, dass sie zu mehr Frauen in Führung und Verantwortung kommen. Uns geht es nicht darum, Unternehmen oder Unternehmensleitungen davon zu überzeugen, dass es nur wirklich wichtig ist und diese ganze Orgie, ja, gemischte Teams sind wirtschaftlich besser und so weiter. Wir möchten solchen Kollegen helfen, die da schon von überzeugt sind, aber nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Ich erlebe ganz, ganz viele Kollegen, auch in unserem Alter, die sagen, ja, selbstverständlich, das ist doch heute überhaupt gar kein Thema mehr. Ja, aber wie machen sie es denn? Und ne, wo könntest du mir mal sagen, was sind denn die Probleme? Und da möchte ich ansetzen. Und da haben wir eben diese Themen, diese Empfehlungen zusammengestellt. Wir haben verschiedene Angebote, die sind auf unserer Webseite. www.femalesuccess.eu.
Wir bringen das dann noch in den Shownotes.
Ja, alles klar. Und wir haben dann gedacht, okay, um das Ganze sichtbar zu machen, wäre es ja vielleicht ganz schön, einen Podcast zu machen. Und den haben wir jetzt vor einem Jahr gestartet. Und wir haben in 2025 39 Folgen aufgenommen und machen jetzt weiter. Und wir haben am Anfang einfach nur unsere eigenen Empfehlungen gegeben, zum Beispiel zu so einem Thema, wir finden keine weiblichen Bewerberinnen und wie es doch gehen kann. Weil ich war ja selbst CEO und Chefin, ja, ich habe auch weibliche Führungskräfte gesucht. Und wie habe ich das denn gemacht?
Ja, und wie hast du es gemacht?
Ja, beispielsweise suchten wir mal wir hatten frei eine Stelle einer Netzregion in Budapest, weil der Kollege in Ruhestand ging. So, und dann habe ich gesagt, so, jetzt wird es aber endlich Zeit. Wir hatten 5 Regionen, wir machten aus der größten Region eine 6. Jetzt haben wir 6 Regionen und eine davon muss jetzt mal mit einer Frau besetzt werden. Also habe ich meine HR-Abteilung losgeschickt, jetzt sucht bitte rauf und runter. Und dann kamen sie öfter zu mir und sagen, Marie, das geht nicht, das gibt's nicht. Ich sage, doch, das geht. Wenn wir das wollen, dann geht das. Und sie haben eine Kollegin gefunden, und zwar jetzt nicht direkt aus dem elektrotechnischen Bereich, sondern aus einem Bereich vom Facility Management, die also schon technisch operativ unterwegs war. Sie hatte nur nicht ganz genau das Profil. Ja, und die haben wir genommen und ich habe sie letztens getroffen. Sie ist auch immer noch glücklich in ihrer Position.
Darf ich da mal drauf eingehen? Weil du sagst ja jetzt was, sie hatte nicht genau das Profil.
Ja.
Ich finde oft, man stellt ja auch fest, dass Männer auch nicht immer das vollumfängliche Profil haben, sondern vielleicht nur die Hälfte mitbringen. Aber ich finde, bei Frauen schaut man viel kritischer.
Ja, schaut man kritischer hin. Und es ist natürlich auch wichtig, die Kollegin, wenn man sie dann endlich mal gefunden hat, auch im Unternehmen richtig einzuführen. Mhm. Also habe ich den Kollegen gebeten, also den, der dann in den Ruhestand ging, erstmal sie im Kollegenkreis einzuführen, also seine fachliche Kompetenz auf sie abzuleiten. Mhm. Und was heute vielleicht auch noch sehr wichtig ist, neben der fachlichen Kompetenz, was ich mit der Kollegin, die gerade die Bereichsleiterstelle im Audi-Konzern in Gjör übernommen hat, also nochmal als externer Sparringspartner da zu sein für die ersten 100 Tage.
Mhm.
Das ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig. Was tust du? Ich bin ganz oft in eine neue Position gekommen und hatte die ersten 100 Tage. Was habe ich getan? Was hat mir geholfen? Also ganz diese Praxis.
Gibt es da so, ich sag mal, es gibt ja sehr viele Frauen, die motiviert sind.
Ja.
Was sind da, gerade wenn du sagst, die ersten 100 Tage, so die Do's and Don'ts im Powerplay, in dem Business Powerplay, Marie?
Ja, also erstmal viel fragen. Ganz viele Gespräche führen mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten. Also ich sag mal, sich die Konzern- oder unternehmensinterne Stakeholder-Map zurechtlegen. Und wenn man mit den unterschiedlichsten Kollegen und Kolleginnen redet, kriegt man schon sehr schnell raus, wer kann mit wem, wo sind hier die Fettnäpfchen, so sich das zusammenzulegen. Ja? Und vielleicht seine Eindrücke wirklich schriftlich festzuhalten, um nochmal zu gucken, also quasi so ein Tagebuch zu führen, um nochmal zu gucken, was war, wie war es denn, ja. So, und ich sage immer, man kann nicht everybody's darling sein. Man übernimmt eine Führungsfunktion und vielleicht wollte diese Führungsfunktion auch jemand anders haben. Vielleicht wollte ein Mann die haben und der ist jetzt dein Mitarbeiter.
Mhm. Also, was wäre da deine Empfehlung, Marie?
Wer ist 100%, wen kann ich 100% für meine Ziele gewinnen?
Mhm.
Also es teilen sich die Leute immer in 3 Gruppen ein. Die 100% bei dir sind, die zweifeln und erstmal gucken, was macht die denn jetzt? Und die du sowieso nicht kriegst. Sich bitte nicht an denen abarbeiten, die man sowieso nicht kriegt,
sondern das ist ein großer Fehler.
Mit denen arbeiten, die dich unterstützen, und da gibt es immer welche, und an der Gruppe arbeiten, die noch zu überzeugen ist.
Mhm.
So, und sich da so durcharbeiten. Und dann aber auch, ich sag immer, wenn man neu ist in einem Unternehmen und kommt dann dorthin, Und kommt in so einen Raum mit lauter männlichen Kollegen, ja, und ist quasi die neue Führungskraft. Dann würde ich immer erstmal an dem Tag überlegen, was ich mir anziehe. Irgendwas, worin ich mich 100% wohlfühle, wo ich aber nicht aussehe wie eine graue Maus, aber was der Position angemessen ist. Ein Pullover oder eine Strickjacke im dienstlichen Umfeld ist ein No-Go. Auch nach allen Corona-Zeiten und nach allem Homeoffice formell, also es ist heute immer noch eine gewisse formelle Kleidung angesagt und Kleider machen Leute. Das stimmt auch heute noch. Und dann würde ich die Herren erstmal sich, ja, böse gesagt, produzieren lassen. Erstmal alle erzählen lassen. Und an einem gewissen Zeitpunkt würde ich sagen, so meine Herren, jetzt habe ich viel zu dem Thema heute hier gelernt und lassen Sie mich doch mal zusammenfassen. Und dann natürlich nicht nur zusammenfassen, sondern auch am besten gleich deine eigenen Input dazugeben. Aber wenn du so einführst, ne, auf den Meinungen aller anderen aufsetzt, ob das tatsächlich richtig ist, ist ja völlig egal, hast du erstmal alle
eingeholt.
Abgeholt. Ja. So, ja, und ich würde auf jeden Fall pünktlich kommen.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Aber um die richtige Platzwahl zu haben.
Okay.
Ja, in einem Raum gibt es immer irgendwelche Sitzordnungen informeller Art. Das muss man natürlich irgendwie so ein bisschen erfüllen. Aber man sollte sich immer an die Längsseite setzen, irgendwie der ranghöchsten Position gegenüber oder daneben. Aber bitte nicht zu spät kommen, dass nur noch ein Tisch sitzt am Ende.
Katzentisch,
ja.
Ich habe
und ich würde auch sagen, bitte vorbereitet sein. Wirklich vorbereitet sein, ja. Nie in ein Gespräch gehen, wo ich nicht weiß, wo ich eigentlich hin will. Also auch, das gilt ja nicht nur, wenn man selbst neu ist und in ein solches Meeting kommt, sondern auch, wenn man ein Meeting selber führt. Also man sollte als Frau nicht da reingehen und eigentlich auch nicht als Mann.
Ich wollte gerade sagen,
auch nicht als Mann. Also, was ich jetzt erzähle, sind alles eigentlich Sachen, die für Männer und Frauen gelten.
Ja. Also wenn du eine Entscheidung herbeiführen möchtest oder wenn du einfach in einer Führungsposition dann auch wirken willst, ich glaube schon, muss man sich sehr gut auch in Verhandlungen mit Lieferanten oder Kunden sehr, sehr gut vorbereiten.
Ja, das ist so. So, und ich muss wissen, wo ich hin will. Und ich habe ja, weiß ich nicht, war 10 Jahre CEO, ich habe so viele Vorstandssitzungen geleitet. Aber ich war immer sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich kannte alle Unterlagen und die Vorstandssitzungen dienen ja dazu, alle einzubeziehen, vielleicht auch nochmal einen oder anderen Aspekt zu berücksichtigen, der dann auch meine vorgefasste, geplante Entscheidung auch nochmal korrigieren konnte.
Ja.
So, aber eigentlich selbst zu wissen, wo man hin will. Was ist mein Ziel in diesem Treffen?
Okay. Also stark, du sagst, wenn man eine Sitzung hat oder ein Treffen, egal wie, immer vorbereitet, immer selber wissen, wohin man will, aber noch ein Quäntchen Flexibilität
behalten.
Und ich sag mal, das ist ja auch wichtig, man hat ja ein Team hinter sich, ne? Man geht in so eine Besprechung, dann hat man ein Team hinter sich, die haben natürlich eine Erwartungshaltung, dass die Führungskraft jetzt unsere Themen hier durchbringt, ja, und dann braucht man aber ein bisschen Flexibilität und mit einem gewissen Themen, die man umsetzen möchte und aber auch natürlich in der Besprechung, sag mal so, ist ja auch immer ein bisschen Geben und Nehmen, an der einen oder anderen Stelle die Tür für den anderen offen lässt und dass der auch mit einem Gewinn rausgeht. Ne?
Das ist ja ohnehin, ne? Also oft werde ich gefragt, ja, wie kriegst du denn die Leute dazu, dass sie deine Vorschläge mitgehen. Mhm. Ja, also bedenke immer, dass in einer Organisation bist du ja nicht alleine.
Ja.
So, und überlege immer, für wen kann dein Ziel ein Win-Win sein? Und versuche, die als Verbündete zu kriegen. Das können Mitarbeiter sein, das können Kollegen sein, es kann aber auch der Vorgesetzte sein.
Mhm.
Und je mehr man den mit für die eigene Idee begeistert, umso mehr setzt er sich auch dafür ein.
Mhm.
Also das ist so ein bisschen strategisches Denken.
Ja.
Was aber auch für Männer
ich wie Frauen gilt. Also ich denke schon, ich glaube nie, also vielleicht so, das ist ja ein Powerplay und so eine strategische wie kann ich Entscheidungen strategisch vorbereiten, haben ja unsere Kollegen ja schon länger intus, die machen das seit Hunderten von Jahren. Vieles davon kommt aus dem Militärischen, habe ich mal gelernt. Und die haben da einfach viel mehr Routine, können sich gegenseitig viel mehr abschauen. Und ich glaube, für uns Frauen ist das dann manchmal auch was wir erstmal nur lernen müssen, oder?
Ja, vor allen Dingen müssen wir lernen, also Frauennetzwerke schießen ja aus dem Boden wie sonst was, ja, mit der Inflation. Aber wir müssen lernen, strategisch zu netzwerken. Mhm. Und das nicht nur im Unternehmen, auch außerhalb des Unternehmens. Man muss überlegen, wo will ich hin? Wer kann mir dabei helfen? Und wie lerne ich den kennen? Wie kriege ich ihn dafür, dass er sich für mich einsetzt? So, das können Männer wie Frauen sein. Deswegen, Frauennetzwerke haben ihre Berechtigung, aber gemischte Netzwerke genauso. Und das würde ich jeder Frau raten.
Mhm.
Und zu diesem, ja, wie verhalte ich mich, wenn ich gerade neu bin in einem Unternehmen? Also meine Kollegin und ich haben viel Feedback zu unseren Erfolgsgeschichten bekommen, aber haben auch die Bitte bekommen, mal über unsere Rückschläge zu reden oder ja, wie habt ihr euch denn verhalten? Und da haben wir jetzt zwei die Folgen aufgenommen.
Mhm.
Eine heißt, Erfolg ist kein gerader Weg, mit Rückschlägen umgehen. Und eine ist Souveränität im Boardroom.
Okay.
Die kommen noch. Also, und ja.
Da, bei dem Thema Rückschläge, gibt es was du rückblickend anders machen würdest? Das ist ja schon hilfreich für, ich sag mal, für andere Frauen.
Ich würde früher ins operative Geschäft gehen.
Ins operative?
Ja. Also ich habe 15 Jahre die Stabsfunktion als M&A gemacht. Es ist eine Stabsfunktion. Mhm. Ja, man arbeitet sehr vorstandsnah, das gibt große Sichtbarkeit. Und wie ich überhaupt jeder Frau sagen würde, als allererstes mal Kompetenz aufbauen, also auch für Kompetenz ist eine Macht und für eine Kompetenz im Laden bekannt werden. Das war bei mir das Gesellschaftsrecht, das Handelsrecht, das Aufsichtsratsrecht und so weiter. Und dann aber lernen, interdisziplinär zu arbeiten, dass man nicht Fachidiot wird. Ja. Und solche Leute, die interdisziplinär arbeiten können, werden eigentlich von allen Unternehmen gesucht. Heute ist jede größere Organisation in einer Matrix-Organisation aufgebaut und da wird gerade diese Kompetenz geschätzt. Und dann muss man natürlich für seine eigene Sichtbarkeit sorgen. So. Und ich hatte mit meiner Aufgabe und Position als Bereichsleiterin für Beteiligungen und Gesellschaftsrecht eine Kompetenzmacht. Habe sehr vorstandsnah gearbeitet, habe gedacht, ich habe den tollsten Job im Konzern. Aber bei der Umstrukturierung haben viele Männer an meinen Aufgaben gezogen. Der eine, der Controlling, wollte die Beteiligungsbetreuung haben, die Strategie, die M&A-Sachen und so weiter und so fort. Dann musste ich einen Plan B entwickeln und da ist eben das Operative, da habe ich gesagt, jetzt ist genug, jetzt möchte ich wirklich operativ gestalten. Und man muss sich also von so einer Funktion lösen, um dann wirklich etwas zu bewegen.
Mhm.
Und das hätte ich früher machen sollen.
Okay, ja, stark. Und also wenn ich das zusammenfassen darf, was glaubst du, was wird anstrengender für uns als Gesellschaft? Die Verstromung oder das Thema Frauen in Führungspositionen?
Ach, das sind beides Marathons, würde ich sagen. Also ja, du hast mir ja in der Vorbereitung die Frage gestellt, also wie stelle ich mir Deutschland in 10 Jahren vor?
Ja.
So, und ich würde mir wünschen, dass wir dann als Deutschland, als Land der Techniker, Exporteur von grünem Know-how sind in die Welt. Mhm. Und dass wir eine ökologische Transformation geschafft haben und die auch als Chance begreifen und dass unsere Netze, wie gesagt, digital und hochflexibel sind. Mhm. Das ist für den Energiebereich. Für die Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass in Vorständen, Aufsichtsräten und Führungskräften eben es keine Quote mehr benötigt, sondern dass Parität die Normalität ist. Und für unseren gesamten Spirit würde ich mir wünschen, dass wir weniger Bedenkenträgertum haben, sondern mehr einfach mal machen, Spirit, und dass wir ein Land werden, was wirklich Lust auf Zukunft hat.
Super, liebe Marie-Therese, super, mega schöner Podcast. Also ich habe ganz viele Dinge mitgenommen und vor allem auch das Thema Machen. Deutschland, das Land der Denker und Dichter. Wir haben eine großartige Zukunft vor uns und vielen Dank für deine Einblicke. Gib mir ein Stück Hoffnung für das, was wir vor der Brust haben, dass wir das können. Und wenn wir es können und es noch wollen, dann wird es was. Danke. Ja.
Danke für deine Zeit. Das tolle Gespräch.
Ja. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.